Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, meine Frau macht heute Kindergottesdienst. Und wenn sie Glück hat und das Thema für den Kindergottesdienst ansagt, kriegt sie darauf eine spontane, mehrstimmige Reaktion, die da lautet: Genau, das kenne ich schon. Das kennen wir. Es hat sich in Stuttgart mal ein Kindergottesdienstmitarbeiter beklagt, als er einen Blick auf den Plan mit der Angabe der Themen für die einzelnen Sonn- und Feiertage warf und sich gewundert hat, dass an Ostern schon wieder die Auferstehung Jesu Christi dran ist. Es tut mir leid, das muss so sein. Nein, es tut mir überhaupt nicht leid. Es ist gut, dass das so ist. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern vom Erinnern. Ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Nicht immer was Neues, sondern verlässlich immer das Gleiche. Das ist, was in der Kirche gehört werden soll. Freilich möglichst auf passende und unterschiedliche Weise, das natürlich. Aber es gibt kein neues Evangelium gegenüber dem Osterfest letztes Jahr. Und ich kann es nicht anders kommentieren als noch einmal: Gott sei Dank ist das so. Paulus erinnert die Korinther und uns an das, was längst verkündigt und angenommen ist. Es wird sozusagen konfirmiert, nochmal bestätigt. Wir werden konfirmiert, befestigt durch die Wiederholung. Und wir werden selig wie die Korinther, wenn wir daran festhalten, was uns verkündigt ist. Das alles, Verkündigung, Hören, Annehmen, Glauben, selig werden, das alles hängt an Gottes Gnade. Daran, dass Gott Apostel losgeschickt hat. Daran, dass Christus den Auftrag gegeben hat, das verkündigt und eben erinnert werden soll. Und Paulus redet hier vom Evangelium. Das mag uns selbstverständlich sein als Ausdruck. Es ist etwas, was die Kirche eigentlich für sich ersonnen hat. Das Wort Evangelium gab es vorher auch schon. Aber in diesem Gebrauch, in dem wir es haben, hat sich die Bedeutung zugespitzt. Was war Evangelium früher vor den Christen? Stellt euch vor, ihr seid gerichtlich verurteilt. Und zwar zu Recht. So dass kein Widerspruch und keine Revision möglich ist. Und nun sitzt ihr im Loch, sitzen wir im Loch, wie sich das gehört damals nach dem Rechtsempfinden für schwere Straftäter. Und das Gefängnis ist keine moderne Justizvollzugsanstalt, die sind schlimm genug, sondern es ist irgendein dumpfer Kellerraum. Der hat ganz oben eine Luke, da kommen gelegentlich schwache Lichtschimmer durch, sodass man doch einigermaßen merkt unten, wann Tag und wann Nacht ist. Und einmal am Tag geht diese Luke quietschend auf und jemand lässt einen Krug mit Wasser runter und versucht, den Gefangenen zu treffen mit einem halben Laib angeschimmeltes Brot. Das ist die Diät im Gefängnis. So, und da sitze ich unten und dann geht zu völlig irregulärer Zeit unerwartet quietschend die Tür auf. Nanu, was soll das? Und von oben ruft mir einer zu: Begnadigt, du bist frei. Du kommst hier raus aus dem Loch. Das war Evangelium, vor dem die Christen den Begriff übernommen haben. Und so viel haben sie gar nicht geändert an der Bedeutung. Überraschend sind wir frei von Sünde und Schuld, begnadigt, erlöst, zu neuem, zu bleibendem Leben. Und das ist so wesentlich, dass Erinnerung daran nötig ist. Und die strebt Paulus an, die setzt Paulus ins Werk im Rückblick auf das Erste, so schreibt er, zeitlich und nach Bedeutung kann man das verstehen. Das, womit die Predigt des Apostels angefangen hat bei den Korinthern und das, was er auch fürs Wichtigste hält, nämlich Christus ist gestorben, begraben und auferweckt durch den Vater im Himmel. Christus gestorben und doch lebendig. Und dafür, sagt Paulus, dafür gibt es Zeugen, die ihn lebendig gesehen haben, die ihn sterben gesehen haben und die ihn wieder lebendig als Auferstandenen erlebt haben. Und dann zählt Paulus eine Liste auf, wer das alles ist, die Zeugen. Inzwischen können wir nicht mehr wie die Korinther damals hingehen und die Einzelnen fragen, aber es handelt sich um Wirklichkeit. Ob man die Zeugen für glaubhaft hält, ist eine andere Frage. Aber es gibt welche. Es ist gesehen worden. Es haben Leute den Herrn Jesus als Auferstandenen erlebt und haben sich vergewissern können. Es handelt sich um Wirklichkeit und dafür spielt es keine Rolle, ob ich sage, die Zeugen sind alle zuverlässig. Das kann ich schlecht sagen, weil ich die gar nicht kenne. Aber ich bin dankbar, dass das gesehen und gehört und erlebt wurde, dass es wirklich ist. Und in dieser Wirklichkeit gibt sich Gott zu erkennen. Der ist eigentlich das handelnde Subjekt der Osternacht. Gibt sich Gott zu erkennen, derselbe, der sich in der Schrift zeigt, das heißt im Alten Testament für die Zeitgenossen Jesu. Und da findet sich, dass alles vorher angekündigt ist. Mehr oder weniger klar und deutlich, aber es ist im Voraus von Gott verheißen. Und Gott verhält sich so, dass er tut, was er angekündigt hat. Dass er sein Wort nicht leer zurückkehren lässt, wie das im Alten Testament gerne formuliert wird, sondern dass er erfüllt, was er vorher versprochen hat. Darin manchmal unterschiedlich gegenüber uns Menschen. Ich kündige auch manchmal Dinge an, einige davon kann ich dann auch verwirklichen und umsetzen. Andere sind mehr so wie Vorsätze zum guten neuen Jahr. Wenn die am Epiphaniasfest noch gelten, dann ist das ja einigermaßen gut gegangen in dem Jahr. Bei Gott, was er ankündigt, gilt noch nach Jahrhunderten. Lass dich mal wieder einfangen in Frieden. Wunderbar. Alles vorher angekündigt, was geschieht an Ostern. Besonders schön wird das deutlich in der Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die da unterwegs sind. Da sehen wir auch, dass wir mit den Ankündigungen manchmal vorher gar nichts anfangen können. Die wissen auch alles, was der Herr Jesus den Jüngern eben erzählt hat. Die haben alles gehört und alles verfolgt. Und dann ist Ostern und in der Trauer des Karfreitags wissen sie nichts mehr. Wie wird ihnen geholfen? Der Herr Jesus kommt und erinnert sie. Musste das nicht so geschehen? Und dann dämmert es ihnen wieder. Und dann leuchtet es ihnen wieder ein. Und dann wissen sie es auch wieder. Und dann erkennen sie, dass der Herr Jesus bei ihnen ist und die ganze Zeit bei ihnen war. Brannte nicht unser Herz? Wunderbar. Aber erst waren sie blind. Und so ist die Kirche gerne unterwegs. Und deshalb ist ein wichtiger Auftrag, das, was Paulus hier auch macht, er erinnert an das verkündigte Evangelium. Die Wirklichkeit des Osterfestes, die Wirklichkeit der Auferstehung, ist eine andere Wirklichkeit als die normale in dieser Welt. Aber normal wird ja leicht zum Schimpfwort. Unser Leben wird anders durch Ostern. Normalerweise kann man das menschliche Leben zynisch beschreiben als eine langwierige, langjährige, manchmal sehr langdauernde Erkrankung, die zum Tode führt. Wir krebsen so vor uns hin, manchmal geht's gut, manchmal geht's weniger gut und irgendwann geht's auch gar nicht mehr. Und dann gibt's den letzten Weg, auf dem einen dann hoffentlich noch jemand begleitet, Freunde, Angehörige, Verwandte, und dann wird man auf dem Friedhof zurückgelassen. Und da ist Schluss. Ich habe es noch nie erlebt bei einer Beerdigung, dass der Beerdigte sich über meine Ansprache beschwert hätte. Ist noch nie vorgekommen. Ich schließe daraus auf 100% Zufriedenheit mit meinen Leichenpredigten, oder? Wir leben als Christen von Ostern her in der Erwartung, dass dieser unumstößliche, unumkehrbare Weg, dass dieses absolute Ende unseres Lebens gar nicht das Ende ist, sondern dass das da weitergeht und dass man sinnvollerweise auf Grabsteine schreiben könnte, als Christ, was die Engel am leeren Grab Jesu sagen: Er ist nicht hier. Das ist beunruhigend. Man hat doch gerade gedacht, jetzt wissen wir, wo er bleibt. Nein, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, auferweckt durch den himmlischen Vater. Unser Leben wird durch Ostern anders. Vielleicht ist uns das nicht immer so deutlich. Vielleicht kennen wir gar kein Leben vor Ostern als Christen in den Resten des christlichen Abendlandes. Für Paulus selbst ist das vorher und nachher dramatisch. Der hat deutlich erlebt, wie er erst unterwegs war und wie er jetzt unterwegs ist als Christ. Paulus deutet die Veränderung an, wenn er von Gottes Gnade redet und von Christi Sterben für unsere Sünde. Der Paulus hat auch zu denen gehört, die sich vor Gott gefürchtet haben, vor Gottes Anspruch, vor Gottes Gesetz und Gebot und vor der eigenen Unfähigkeit, damit akzeptabel klarzukommen, das zu erfüllen und zu halten und damit gewissermaßen selber die Unkosten des eigenen Heils zu bestreiten. Paulus hat sich gefürchtet vor Gott und ist nun mit Gott im Reinen. Nicht durch das, was er getan hat, nicht durch erneutes Zusammennehmen allen guten Willens, nicht durch konzentrierte Anstrengungen, sondern Gott hat es ihm geschenkt in Jesus Christus. Karfreitag und Ostern, da ist die Sünde des Apostels weggenommen. Und Paulus hat aus christlicher Sicht schon einiges auf dem Kerbholz gehabt. Ich meine, das Sündenregister müssen wir erst mal haben, dass wir Christen verfolgt hätten. Mit der guten Absicht, diese christliche Bewegung ganz wieder auszulöschen. Zu sagen, das stopfen wir alles in die Tube zurück, da bleibt nichts übrig davon. Das war Paulus. Und dann durch Christus angehalten und neu auf seinen Weg gebracht. Die neue Wirklichkeit von Ostern ist unsere neue Wirklichkeit, in der durch Gottes Gnade unser Leben ausgerichtet ist. Ausgerichtet auf den Herrn Christus. Ausgerichtet auf die Nachfolge Jesu, auf den Weg, der zur ewigen Seligkeit führt. Unsere neue Wirklichkeit, in der sich unser Leben nicht mehr in Sünde und Tod verliert. Und dazu brauchen wir Hilfe von außen. Normalerweise gibt es klassische Verhaltensregeln im Umgang mit Sünde. Ich sage es mal untheologisch, im Umgang mit Fehlern. Erstens, ich mache keine Fehler. Das ist am besten. Wenn das mal nicht mehr geht, wenn ich das nicht mehr verteidigen kann und bei irgendwas auf frischer Tat erwischt werde, dann sage ich als Zweites, das war gar nicht falsch. Manchmal kommt man damit durch. Wenn das auch nicht geht, dann könnte das Dritte sein, ich bin aber nicht verantwortlich dafür. Das liegt an meiner frühkindlichen Prägung durch meine Großeltern. Drei von meinen Großeltern habe ich immerhin als Kind erlebt. Die sind also schuld. Inzwischen alle gestorben und begraben. Das heißt, da kann man auch nichts mehr machen. Und wenn das auch nicht akzeptiert wird, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, es war aber gut gemeint. Und das ist in der Regel gelogen. Jedenfalls bei meiner Sünde. Das brauche ich nicht. Das hilft nichts und das brauche ich nicht. Sondern ich darf es mir eingestehen, weil ich es Gott eingestehen darf. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Aber Gott hält es in seiner Hand. Und der Herr Christus hält seine vergebende und segnende Hand über mich. Und auf die Weise kann Sünde und Schuld wirklich aus der Welt kommen. Der Herr Christus hat das mitgenommen, was uns sonst niederdrücken und umbringen würde. Die neue Wirklichkeit von Ostern ist unsere neue Wirklichkeit, in der durch Gottes Gnade unser Leben sich nicht mehr in Sünde und Tod verliert. Unsere neue Wirklichkeit, in der Christus uns den Weg bahnt, durch Leiden und Sterben ins Leben der Auferstehung. Das heißt, wenn mein Weg hier mal zu Ende geht, wenn wir den Totengräbern auf dem Friedhof einen schweren Pfarrer zu tragen und zu beerdigen geben, wahrscheinlich, was man mit über 50 auf den Hüften hat, wird man nicht mehr los. Wenn das geschieht, dann geht mein Weg doch weiter mit einer Perspektive der Seligkeit, des neuen Lebens, aufgehoben zu sein bei meinem himmlischen Vater und schauen zu dürfen, was hier erst Angelegenheit des Glaubens ist. So gern ich hier lebe, manchmal freue ich mich drauf. Und in manchem hier in dieser Welt ist es tröstlich zu wissen, das geht nicht immer und immer und immer und immer so weiter, sondern da gibt es einmal einen Schluss und ein Ziel und dann sind wir aufgehoben bei Gott. So kann man manches aushalten, in dem Wissen, das ist vorläufig, das bleibt irdisch. Christus bahnt uns den Weg ins Leben der Auferstehung. Und Gottes Geist lässt uns in dieser neuen Wirklichkeit von Ostern her Zutrauen fassen, dass diese unvorstellbare Liebe Gottes uns persönlich gilt. Geliebt zu werden gehört zu den größten und schönsten Überraschungen des ganzen Lebens. Und es ist vollkommen unerklärlich, warum uns Menschen lieben. Manchmal gar nicht wegen irgendwelcher Stärken, sondern geradezu wegen unserer Schwächen scheint es. Es ist ja nicht so, dass der liebe Gott seine helle Freude an uns allen haben könnte, uneingeschränkt und in jeder Hinsicht. Aber er hat uns lieb, so wie wir sind. Und er hilft uns, dass wir das loswerden, was ihn nicht an uns freuen kann. Liebe kann durchaus tätig und verändernd wirken, kann durchaus sich abarbeiten an dem, den man lieb hat. Gottes Geist lässt uns Zutrauen fassen und glauben, dass wir gemeint sind. Das ist ja das Spannende, dass Paulus die Zeugen noch kennt und nennt ist wunderschön. Aber ob das bei mir irgendeinen Widerhall findet, ob ich das für mich auch annehmen und akzeptieren kann, das ist eine ganz andere Frage. Aber auch die hilft mir Gott zu beantworten. Auch das schenkt mir mein Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, vereint in der Auferstehung, lebendig in der Herrlichkeit, tätig in uns. So sind wir unterwegs von Ostern her, in der neuen Wirklichkeit, die ganz anders ist als alles, was wir schon kennen. Und doch kennen wir es schon, Gott sei Dank. Wir können mit den Kindern einstimmen in den fröhlichen Ruf, das kennen wir. Und können Ostern feiern in der Erinnerung, wie gut wir es haben mit unserem Gott. Und in der Vorfreude auf das, was noch überraschend zu erleben sein wird, hier und in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.